Das Thema heute Nachmittag ist so angekündigt worden: Höhen und Tiefen des Glaubenslebens. Studium von Hohelied 5. Wir schlagen auf Hohelied 5. Das Hohelied, das Lied der Lieder, ist das schönste Lied, das Salomo geschrieben hat. Lied der Lieder, hebräisch Shir HaShirim, ist die Art und Weise, wie man im Hebräischen das Höchste ausdrückt. Also das schönste, das herrlichste Lied. Er hat insgesamt 1005 Lieder gedichtet, komponiert, wie wir wissen aus 1. Könige. Aber das schönste ist das Lied der Lieder. Und darin beschreibt er die frühe Ehezeit mit Sulamit. Auf Hebräisch sagt man Shulamit. Also er, Salomo mit Sulamit. Man sagt auf Hebräisch Shlomo für Salomo. Man merkt, Shlomo, das ist sehr verwandt mit Shalom. Shlomo heißt Mann des Friedens. Und die junge Angetraute heißt Shulamit, das ist die Frau des Friedens. Es ist wichtig, es geht im Hohen Lied um eine junge Ehe, nicht um Verlobungszeit. Denn was hier beschrieben wird, das beinhaltet auch die Intimität der Ehe. Eine Intimität, die ein No-Go ist vor der Ehe. Es ist sehr wichtig zu wissen, dass das hebräische Wort Kalla übersetzt werden kann mit Braut, zweitens mit Jungvermählter, junger Ehefrau, jungvermählte Ehefrau, und drittens auch ist es das Wort für Schwiegertochter. Ja, und im Hohenlied geht es also um die Ehebeziehung von Salomo mit Sulamit. Das war die Frau, die Gott Salomo wirklich gegeben hatte. Leider hat er später alles kaputt gemacht. Und er hat das Hohelied ja im Rückblick geschrieben. Und darum werden dann an einer Stelle auch schon weitere Ehefrauen erwähnt. Aber er sagt ganz klar, dass die eine und die Auserwählte, das ist Shulamit. Traurig. Aber hier geht es wirklich um die Schönheit der Ehe nach Gottes Gedanken. Und es wird auch klar gemacht, dass die Sexualität Gottes Gedanken entspricht im geschützten Rahmen der Ehe. Es ist also eine Illustration von der Wahrheit aus 1. Mose 2, Vers 24, wo Mose ableitet aus der Schöpfung, so wie Gott sie gemacht hat, ein Mann und eine Frau. Deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Davak auf Hebräisch heißt ankleben. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Das sind Gottes Gedanken für die Ehe. Und in diesem Buch wird eben die Schönheit dieser Beziehung von Mann und Frau nach Gottes Plan in der Ehe vorgestellt. Aber das wäre zu wenig, wenn man nur dabei stehen würde und nicht noch mehr erkennen würde in diesem Buch. Gott hat noch mehr Pläne. Denn warum hat er die Ehe erschaffen? Das war, um zu illustrieren, was in Gottes Herzen von Ewigkeit hier war. Und der Epheserbrief zeigt ja uns, gerade Epheser 3, dass eben der ewige Ratschluss Gottes ein Ratschluss war im Blick auf die Gemeinde. Dass der Messias, griechisch Christus, dass der Messias eine himmlische Braut heiraten würde, und zwar die Gemeinde. Epheser 5, 22 bis 33 beschreibt das, und da fügt der Apostel Paulus hinzu: Dieses Geheimnis ist groß. Ich sage es ja in Bezug auf Christus und die Gemeinde. Und es ist so, dass Gott eben dieses Geheimnis erst offenbaren wollte wenn der Messias, der Jesus, der Sohn Gottes, in die Welt kommen würde, um sein Erlösungswerk zu vollenden. Und darum sagt Epheser 3, dass eben das Geheimnis des Christus erst geoffenbart wurde, seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geist. Und in früheren Generationen war es verschwiegen, ein Geheimnis im Alten Testament. Aber Gott wollte trotzdem das schon in alttestamentlicher Zeit illustrieren, und zwar durch die Beziehung zwischen Gott und Israel. Zwischen Gott und dem irdischen Volk Israel. Und darum ist es wichtig, eben das Hohelied zu sehen, einerseits als Illustration der Beziehung des Herrn Jesus zur Gemeinde. Eine Beziehung von tiefster Liebe und völliger Hingabe und Vereinigung. Aber wir sollten auch sehen, im Hohelied wird auch die Beziehung von Gott zu Israel vorgestellt. Und es ist so, dass man durch das ganze Hohelied hindurch die Geschichte Israels erkennen kann, vom Auszug aus Ägypten bis ins tausendjährige Friedensreich. Und man sieht auch im Zusammenhang mit Israel ganz besonders die prophetischen Gedanken über den Überrest Israels in der Endzeit, nach der Entrückung der Gemeinde, und wie dann eben der Messias kommen wird und sich Israel wieder ganz neu annimmt und es zur Hochzeit kommen wird. Und hier ist es sicher hilfreich, wenn man darauf hinweist, man muss nicht irgendwie einen Gedankenkonflikt bekommen. Ja, hat der Herr Jesus zwei Bräute? Die Gemeinde und Israel. Es ist einfach so, dass eben der Urgedanke war von Ewigkeit her, Christus und die Gemeinde, das himmlische Volk. Und Gott wollte das schon abbilden auf Erden durch das irdische Volk Israel. Es ist also quasi so wie eben ein Spiegelbild. Und so versteht man das besser, warum es eben diese Beziehung gibt mit Israel, die Beziehung mit dem himmlischen Volk. Und es ist also wichtig, wenn man das Hohelied liest, dass man lernt, was möchte Gott uns sagen über eine freudige und eine erfüllte eheliche Beziehung. Dann aber möchte Gott uns durch dieses Buch auch lehren, was Gottes Gedanken und Pläne sind im Blick auf Israel, das irdische Volk Gottes. Und dann, was Gott uns lehren möchte über die Beziehung des Herrn Jesus zu dem himmlischen Volk, der Gemeinde. Und es ist auch so, in ganz praktischer Hinsicht ist das Hohelied sehr hilfreich, weil wenn wir daran denken, eben die Gemeinde ist die Braut Christi, dann beziehungsweise die Frau des Christus. In Epheser 5 wird nämlich die Ehebeziehung vorgestellt. Also Christus, der Mann, und die Gemeinde, die Frau. Nicht wahr? Das wird gleichzeitig dargestellt in der Schrift. Einerseits sind wir heute mit dem Herrn Jesus verlobt als Gemeinde. 2. Korinther 11. Paulus sagt zu Korinth: Ich habe euch einem Manne verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau dem Christus darzustellen. Aber in Epheser 5, 22 bis 33, da geht es um die Ehebeziehung. Wie geht das gleichzeitig? Nun, das sind zwei Seiten der Medaille. Nicht wahr? Wenn man verlobt ist, dann lebt man nicht zusammen. Und darf auch nicht zusammenleben. Das ist ein No-Go. Und wenn man verlobt ist, und die Verlobte wohnt irgendwo, sagen wir, bei Hamburg, hat da eine kleine Wohnung, dann kann der Bräutigam nicht das Wochenende auf Besuch gehen und in der gleichen Wohnung übernachten. Das geht gar nicht. Ja? Also, sie alleine. Nicht wahr? Und warum? Weil in der Verlobung ist man noch getrennt. Erst ab der Heirat kommt die Heimholung. Und dann kommt diese neue Zeit, wo man eben wirklich zusammen wohnt und zusammen lebt und alles miteinander teilt, auch sogar das gleiche Bett. Aber es ist ja so, der Herr Jesus ist als Mensch gestorben, auferstanden und dann in den Himmel gegangen. Und jetzt ist er nicht mehr da als Mensch. Er ist im Himmel, hat sich zur Rechten Gottes gesetzt. Aber es ist so, dass der Herr Jesus eben so getrennt ist, wie man in der Verlobungszeit getrennt ist. Und in Offenbarung 22 sehen wir, wie die Braut ruft, komm. Der Geist und die Braut sagen, komm. Und die Freude ist da, zu warten auf den Tag der Entrückung, das ist der Tag der Heimholung der Braut. Aber in einer anderen Hinsicht, der Herr Jesus ist ja nicht nur Mensch, sondern er ist Gott und hat auch nie aufgehört, Gott zu sein, als er Mensch wurde. Und darum konnte er nach der Auferstehung sagen in Matthäus 28, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Als Gott ist er bei uns. Und in dieser Hinsicht ist der Herr Jesus uns, der Gemeinde, so nahe, wie man sich nahe ist, wenn man geheiratet ist, verheiratet ist. Und darum, Epheser 5, 22 bis 23, zeigt diese Beziehung. Der Herr ist jeden Tag bei uns, und zwar ganz, ganz, ganz nahe. Aber die Schrift zeigt uns eben auch den anderen Aspekt. Der Herr Jesus ist als Mensch im Himmel, und wir sind hier auf der Erde, wir sind getrennt und sehen uns nach seinem Kommen. Und das wird auch stattfinden bei der Entrückung, vielleicht heute. Und dann werden wir nach Hause gehen, in die himmlische Herrlichkeit und zur Hochzeit des Lammes schreiten. Ja, und diese beiden Aspekte müssen wir betrachten. Und nun ist es natürlich wichtig zu sehen, jeder von uns gehört ja zur Gemeinde. Und da muss man sich eben fragen, ist in meinem persönlichen Leben, in meiner persönlichen Beziehung zu dem Herrn Jesus diese Nähe und diese Empfindungen für nach der Gemeinschaft des Herrn, ist die wirklich da oder nicht? Und da können wir ganz viel aus dem Hohen Lied lernen. Ja? Also es ist nicht so, dass man eben sich vorstellen muss, ich bin die Braut Christi. Nein, wir sind die Braut Christi. Aber man muss sich doch fragen, weil ich zur Braut Christi gehöre, wie ist das mit meinen Empfindungen für den Herrn? Und da kann man so viel Schönes lernen aus dem Hohen Lied. Und in diesem Sinn wollen wir jetzt lesen aus Kapitel 5. Es ist ja so, das Hohe Lied besteht aus 4 Strophen. Die werden immer wieder unterbrochen durch einen Refrain. Und jede Strophe hat ein anderes Thema. Ich kann das kurz angeben. Die erste Strophe beginnt natürlich in Kapitel 1, Vers 2, nach dem Titel Shir Hashirim Asher Lishlomo. Das Lied der Lieder, welches von Salomo ist. Und dann kommt die erste Strophe. Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Und so weiter. Das geht bis zum Refrain in Kapitel 2, Vers 7. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hirschkühen des Feldes, dass ihr weder weckt noch stört die Liebe, bis es ihr gefällt. Das ist der Refrain. Und dann kommt die nächste Strophe, Kapitel 2, Vers 8. Horch, mein Geliebter, siehe, da kommt er, springt über die Berge, hüpft über die Hügel und so weiter. Und das geht bis zum Refrain in Kapitel 3, Vers 4. Endet diese zweite Strophe, dann kommt der Refrain, Vers 5. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hirschkühen des Feldes, dass ihr weder weckt noch stört die Liebe, bis es ihr gefällt. Und dann kommt die längste Strophe von Kapitel 3, Vers 6, geht die, bis dann schließlich der Refrain wieder kommt in Kapitel 8. Vers 4. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, dass ihr weder weckt noch stört die Liebe, bis es ihr gefällt. Und dann kommt die letzte Strophe, 8, 5 bis zum Schluss. Und da werden wir auch zum Höhepunkt geführt. Ich möchte ganz kurz überschreiben. Die erste Strophe, könnte man betiteln, die Freude der Liebe. Die zweite Strophe kann man betiteln mit die Sehnsucht der Liebe. Da geht es ganz speziell um tiefes Sehnen. Und dann die dritte Strophe, diese längste, die selber wieder in drei Abschnitte geteilt ist, die kann man überschreiben mit die Höhen und Tiefen der Liebe. Und wir werden uns gerade zunächst mal mit den Tiefen der Liebe beschäftigen. Und die vierte Strophe, da geht es in Kapitel 8, Vers 5 um das Thema die Vollkommenheit der Liebe. Da geht es um die Liebe des Herrn Jesus, die stärker ist als den Tod. Er wollte uns um jeden Preis haben, darum war er bereit, den höchsten Preis, die Hingabe seines Lebens, zu bezahlen. Das wird uns hier in Besonderheit vorgestellt, Kapitel 8, Vers 6, wo gesagt wird in der Mitte, denn die Liebe ist gewaltsam wie der Tod, hart wie der Scheol, ihr Eifer. Das heißt, die Liebe gibt alles bis zum Letzten. Ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme, ja's. Große Wasser vermögen nicht, die Liebe auszulöschen, und Ströme überfluten sie nicht. Ja, das war so als Einführung. Und jetzt wird deutlich, eben in diesem dritten Teil geht es um die Höhen und Tiefen der Liebe. Und wir sind wirklich in Kapitel 5, Vers 2, da wo wir jetzt betrachten wollen, auf einem Tiefpunkt angelangt. Und ich muss leider sagen, das hängt zusammen mit dem Sündenfall und seinen Folgen und mit der Tatsache, dass wir eben auch heute noch als Erlöste nach der Bekehrung immer noch eine sündige Natur haben. Und darum ist es so, ich glaube, keine Ehe kann von sich den Anspruch erheben, wir hatten nie Probleme miteinander. Und in besten Ehen kann es schwierige Proben geben. Aber auch gerade da kann der Herr sich eben groß und herrlich erweisen. Und hier sehen wir sogar in dieser wunderschönen Liebesbeziehung von Schlomo und Schulamit gibt es ein Tief. Zuerst der Hintergrund. Salomo war weggegangen und er kommt dann aber spät in der Nacht. Seine Haare waren feucht vom Tau, kommt er nach Hause, klopft an und Schulamit ist schon im Bett und dann klopft er. Und sie ist wirklich zu faul, um aufzustehen. Sie hat zwar unruhig geschlafen, aber so etwas zwischen Schlafen und Wachzustand. Und dann kommt dieses Klopfen. Und sie sagt sich, ach, jetzt habe ich mein Kleid ausgezogen und jetzt soll ich wieder hingehen. Ich war da im königlichen Gebäude, könnte man auf dem Weg zur Türe irgendeinem Bediensteten begegnen. Also es ist nötig, wieder das Kleid anzuziehen. Und dann sagte sie sich, oh, und ich habe meine Füße gewaschen. Und jetzt, wenn ich wieder hingehen muss, auftun muss, dann werden die Füße wieder schmutzig. Also sie ist so einfach eine kurze Zeit faul und denkt, wieso auch. Und dann geht sie zur Türe, macht auf und er ist nicht mehr da. Er ist weggegangen. Und das ist für sie so schlimm. Dann geht sie wirklich hinaus in die Stadt und sucht den, den sie so liebt. Nicht wahr? Er hatte ja noch durchs Guckloch seine Hand hineingehalten. Und da hat sie die Hand gesehen. Und die Hände sind etwas sehr Persönliches. Das ist so. Und sie sah die Hand von Salomo. Ich zeige jetzt nicht meine Hand. Das hat sie innerlich richtig ergriffen, werden wir das gleich noch sehen. Ich sage das alles, damit man den Text besser versteht. Nicht wahr? Wenn man weiß, was dieser poetische, schwierige Text bedeutet, dann versteht man es viel besser. Also, und es geht raus und sucht ihn und sucht ihn. Und sie hat einen Überwurf angezogen. Und dann trifft sie die Polizei. Und die Polizei ist entsetzt. Eine Frau allein, nachts, unterwegs. Das geht gar nicht. Und die haben sie in ihrem Eifer geschlagen. Und dann diesen Umwurf weggezogen. Wow, was für ein Schreck. Die Polizei sieht, das ist die Frau des Königs. Ja, aber so war das. Und dann kommt der Moment, wo sie mit den jungen Mädchen von Jerusalem spricht. Und die sagen, was hast du eigentlich? Warum bist du so überaufgeregt? Also erzähl uns mal, was ist dein Ehemann so viel Besseres als irgendein Ehemann? Und dann beginnt sie aufzuzählen. Und das ist die schönste Beschreibung von ihrem Geliebten im ganzen Hohen Lied. Und da geht's wirklich in die Höhe. Und nachher ist sie dann wieder zusammen mit Salomo. Aber wir sehen, dieser Tiefpunkt führt schließlich zu einem wirklich gewaltigen Höhepunkt. So können also Nöte in einer Ehe eben wieder dazu führen, dass ganz neues Feuer entstehen kann. Und das möchte der Herr. Und da können wir so viel lernen. Also, jetzt lesen wir zusammen Kapitel 5, Vers 2. Ich schlief, aber mein Herz wachte. Merkt man, es ist ein unruhiger Schlaf. Das kennen wir vielleicht auch, ja? So Situationen, wo man plötzlich denkt, habe ich jetzt geschlafen oder war ich wach? Es gibt so Situationen, wo man fast den Eindruck hat, man ist wach und man schläft trotzdem, ja? Ist vielleicht auch noch hilfreich für solche, die sagen, ich kann nie schlafen. Ich schlafe vielleicht so 3 Stunden, 4 Stunden. Das ist gar nicht gut. Da sollte man schon etwas unternehmen. Auf die Länge kommt man so sehr leicht in eine Depression rein. Ja, aber es gibt Möglichkeiten, hier zu helfen. Nun, aber es ist so, dass wenn man ruhig liegt, man kann sagen, dass ruhig liegen kann je nachdem so viel Erholung bringen wie die Hälfte der Zeit mit Schlaf. Also einfach ruhig bleiben und dann nicht einfach Musik hören nachts, sondern die Ruhe behalten, das bringt schon was. Und es kommt dazu, manche Leute sagen sich, ich habe nicht geschlafen. Und wenn man ihnen da Elektroden angemacht hätte, könnte man sagen, natürlich war da eine ganz klare Schlafphase und da war eine Schlafphase. Aber die Person selber ist sich das gar nicht bewusst. Ja, und es gibt eben so ein Zwischendurch und das haben wir hier. Ich schlief, aber mein Herz wachte. Das ist ein unruhiger Schlaf. Horch, mein Geliebter. Horch, das ist auf Hebräisch Kol. Kol Dodi, Stimme meines Geliebten. Also sie hört ihn reden. Seine Stimme. Und das ist auch etwas sehr Persönliches. Jeder Mensch hat eine andere Stimme. Es gibt keine Stimme, die die gleiche Klangfarbe hat weltweit. Darum kann man ja über die Stimme auch als Bank den Kunden identifizieren. Stimmt's? Er lacht mich. Ja, er kennt das. Also, auch da etwas ganz Persönliches. Kol Dodi. Also, Schlomo kommt nicht nur heim, sondern er sagt noch etwas und sie hört die Stimme. Horch, mein Geliebter, er klopft. Mache mir auf, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Vollkommene. Denn mein Haupt ist voll Tau, meine Locken voll Tropfen der Nacht. Ja, er kommt heim und freut sich, Ruhe zu finden. Mitten in der Nacht, also sehr spät. Und sieht man, die Fantasie, die er hat als Ehemann, der sagt nicht nur einfach, mache mir auf, Schulamit. Ist auch schön. Ja, den Eigennamen nennen, das ist etwas ganz Wichtiges. Ich war darum, sagt der Gott in Jesaja 43. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das ist etwas ganz Wichtiges. Und man beachte, die Freunde Hiobs, die ja lange Diskussionen führen mit ihrem Freund, den sie immer mehr an die Wand gedrückt haben, die nennen ihn kein einziges Mal mit Eigennamen. Die sagen immer du. Und darum, den Eigennamen, ich war, wenn so Leute begegnen, und dann wissen wir nicht immer den Eigennamen. Aber wenn man es weiß, ist es schon wichtig, dass man den Namen benutzt. Nicht so wie die Versicherungsbeamten. Klar, wenn der Versicherungsbeamte in meinem Wohnzimmer sitzt, dann sagt er, wissen Sie was, Herr Liebi, also wir haben in diesem Fall ein ganz besonderes Produkt, Herr Liebi, muss ich sagen, wirklich für Sie, Herr Liebi. Ja, das sind Absichten dahinter. Wenn man den Namen hört, dann wird man, haben das Gefühl, man ist ganz persönlich gemeint. Und es gibt nur den Herrn Liebi. Und das ist gefährlich. Ja, aber eben nicht so, nicht als Technik. Aber wirklich so wie Eliphas, der vierte Freund, der sagt im Buch Hiob immer wieder, Hiob, der hat wirklich ein Anliegen. Und er kann Hiob richtig verstehen und einordnen und auch seelsorgerlich, obwohl er viel jünger war, kann er ihm helfen. Ja, aber nun sagt er hier, mache mir auf, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Vollkommene. Zum Eigennamen hinzu kann man sich Kosenamen ausdenken für die Ehefrau. Und die sind ganz wichtig. Und das ist hier noch eindrücklicher. Auf Hebräisch ist meine Schwester ein Wort. Ja, alle diese Ausdrücke, meine Freundin, meine Taube, meine Vollkommene, sind alles Namen in einem Wort. Ja, man sagt Achoti. Rayati, meine Freundin, meine Taube, Jonati und meine Vollkommene, Tamati. Also er kommt, klopft an, mach mir auf, Achoti, Rayati, Jomati, Tamati. Schön, oder? Warum sagt er meine Schwester? Ich war, wenn man heiratet als gläubiger Mann, muss man sich von Anfang an und schon lange bevor etwas beginnt, muss man klar wissen, es kann nur eine sein aus dem Volk Gottes. Eine Bekehrte, die das gleiche Leben hat. Und so sagt er eben, Shulamit, das war nicht eine Heidin aus Ammon oder aus Philistäa. Das war eine aus dem Volk Gottes. Und dann nennt er sie Schwester. Ja, weil der Begriff Schwester ist eben im Hebräischen viel weiter. Das ganze Volk wird angesprochen in der Apostelgeschichte mit Brüder, Männer, hört, sagt Paulus, wenn er das Volk anspricht. Ja, und so sagt er, Achoti, ein schöner Name, wenn man denkt, meine Frau ist eine aus dem Volk Gottes. Nicht irgendeine Heidin, mit der ich das Tiefste im Herzen gar nicht teilen könnte. Und dann meine Freundin. Ein Bruder, der mir sehr wichtig ist, besonders wichtig, der hat mir mal erzählt, er hat seinen Schülern, also er war Lehrer, hat er gesagt, er hat gesprochen von seiner Freundin. Und dann hat so ein muslimischer Schüler gesagt, das hätte ich nicht gedacht, dass sie eine Freundin haben. Und dann hat er erklärt, meine Freundin, das ist meine Ehefrau. Ist es nicht schrecklich, wenn Menschen denken, wenn wir von unserer Freundin sprechen, dass das irgendetwas Schräges ist? Ja? Aber sicher nicht die Ehefrau. Die Ehefrau muss die beste Freundin sein. Das ist Gottes Gedanke. Natürlich. Rayati. Und dann meine Taube. Jonati. Die Tauben sind ja gekennzeichnet davon, dass es sehr typisch ist, dass Pärchen zusammenbleiben das ganze Leben. Das spricht von der Treue. Sie ist nicht ein Lebensabschnitt Partnerin. Gut, bis zum Tod, bis der Tod euch scheide. Aber vor dem Tod, nicht, da gibt es keinen Abschnitt. Also, Ionati und Tamati, Vollkommene. Und das Wort Tama im Hebräischen meint etwas, was vollständig ist. Also es ist wirklich eine, mit der man eine vollständige, innige Beziehung hat. Das wird ausgedrückt. Schön, oder? Und dann sagt er, mein Haupt ist voll Tau, meine Locken voll Tropfen der Nacht. Und dann kommt dieses faule Wort. Ich habe mein Kleid ausgezogen, wie sollte ich es wieder anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen, wie sollte ich sie wieder beschmutzen? Und so kann es auch in unserer Beziehung zu dem Herrn Jesus sein, dass wir irgendwie wie im Glauben faul werden. Und die Beziehung ist nicht mehr so, ja eben so brennend. Aber sehen wir, wie er spricht. Also jetzt könnten wir aus dem Neuen Testament Stellen holen, wo über die vollkommene Stellung der Gläubigen in Christus gesprochen wird. Und dann das illustrieren mit meine Schwester, meine Freundin. Nicht wahr? Wir haben das gleiche Leben wie der Herr Jesus. Das ewige Leben, das hat er uns gegeben. Das Leben, das er selber ist. Achoti. Und der Jesus sagt zu den Jüngern, ihr seid meine Freunde. Gottes Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr irgend tut, was ich euch sage. Johannes 15. Meine Taube. In 2. Korinther 5 sagt Paulus, dass wir nicht mehr für uns selber leben sollen, sondern für den, der für uns gestorben ist. Völlige Hingabe. Jonathie. Und meine Vollkommene. Eben mit dem Herrn Jesus wirklich eng und vollständig verbunden. Und diese Namen sprechen einerseits von unserer Stellung, aber auch von unserem praktischen Zustand und Beziehung zu dem Herrn Jesus. Und dann eben diese Faulheit. Er sagt uns in seinem Wort, wie viel wir ihm bedeuten. Und dann, wie soll ich? Ah, ist das auch noch. Aber Vers 4. Mein Geliebter streckte seine Hand durch die Öffnung. Und mein Inneres wurde seinetwegen erregt. Also, dieses Loch oben bei der Türe, das entspricht in manchen Wohnhäusern gibt es da so ein kleines Guckloch an der Tür, ja? Damit man sehen kann, ob ein Dieb vor der Tür klopft oder ob es wirklich jemand ist, den man hereinlassen soll. Und so gab es eben im Altertum schon dieses spezielle Guckloch. Und da hält Salomo seine Hand rein. Und Sulamit, die eben so faule Gedanken hatte und Empfindungen, sagt, als er es getan hat, da wurde mein Inneres erregt. Und das hebräische Wort meint auch die Eingeweide. Ja? Man weiß ja viel über die Nervenzellen im Gehirn. Aber die moderne Medizin, wobei das ist heute schon Standard wieder an den Unis, da wird erklärt, da unten im Zusammenhang mit dem Bauch und mit den Gedärmen, da haben wir eine Art zweites Gehirn. Da sind ganz, ganz viele Nervenzellen und die sind miteinander verknüpft und sind da geht ganz Entscheidendes ab im Zusammenhang mit unseren Emotionen, unseren Gefühlen und noch viel mehr. Ja, ihr Inneres wird erregt. Und dann heißt es, ich stand auf, um meinem Geliebten zu öffnen. Ja, jetzt hat sie es doch noch gemacht. Nochmal angezogen, dann barfuß hin zur Türe. Und meine Hände troffen von Myrrhe und meine Finger von fließender Myrrhe am Griff des Riegels. Ich öffnete meinem Geliebten, aber mein Geliebter hatte sich umgewandt, war weitergegangen. Ich war außer mir, während ihr redete. Also auch die Stimme hat sie wieder wirklich innerlich bewegt, diese einzige Stimme, die nur Schlomo hat. Ja, ich habe das auch schon mal erlebt. Jemand hat in einem Kommentar und einem YouTube-Film gesagt, dieser Mann hat eine so eklige Stimme. Das gibt's auch. Ja, weil jede Stimme hat eine eigene Charakteristik und es gibt halt Leute, die finden diese Charakteristik, die finden sie ekelhaft. Okay, damit muss man leben. Aber man muss ja auch nicht allen gefallen. Ja, aber sie hat seine Stimme gehört und das hat sie ihn bewegt, diese Stimme. Ich war außer mir, während er redete. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Ich rief ihn und er antwortete mir nicht. Das ist eine Szene. Diese Enttäuschung, er ist weggegangen. Aber warum diese Myrrhe an den Händen? Ja, sie hat aufgemacht und er ist nicht da. Aber gerade vorhin war er ja vor der Türe und sie schaut den Riegel an, berührt ihn. Myrrhe. Man muss wissen, im Altertum gab es diesen Brauch, also gerade in der nahöstlichen Kulturkreis, wenn ein Mann überzeugt war, diese Frau sollte meine Ehefrau werden. Und er wirbt um sie. Das kann ja sein, beim ersten Mal werben, kommt das nicht gut rüber. Und sie sagt nein. Ist auch wichtig, dass eine Frau nein sagen kann. Wenn sie nicht überzeugt ist, dass es vom Herrn ist, muss man nein sagen können. Das geht gar nicht, wenn ein junger Mann sagt, ich bin 100% überzeugt vor dem Herrn, du bist es. Ja, also ich habe jetzt nicht gerade Empfindungen und ich habe jetzt keine Überzeugung. Mach gar nichts. Ich bin so sicher. Nein, es braucht wirklich zwei Überzeugungen. Und darum auch Rebekka in 1. Mose 24, man hat sie schließlich geholt und hat gesagt, willst du mit diesem Mann gehen, der sie zu Isaak führen sollte? Und sie sagt, ja, ich will gehen. Ja, aber eben, es kann sein, dass man das erstmal nicht sieht. Und dann, wenn der Mann so überzeugt ist, dann kann er im Altertum so ein kostbares Öl an den Türgriff streichen. Und was auch möglich ist, Blumen rund ums Haus verteilen. Und das bedeutet, obwohl ich abgewiesen worden bin, ich halte an meiner Werbung fest. Ich komme wieder. Ja, und hier geht es zwar um ein junges Ehepaar, aber er wurde hier abgewiesen. In einem Moment, wo, nicht wahr, wenn man so spät nach Hause kommt und müde ist und so weiter, und wenn man dann nicht wirklich willkommen ist, da kann man als Mann schon etwas verletzt reagieren. Und damit will ich ja nicht irgendwie dem Empfinden von Verlässlichkeit da Zuschub leisten. Man muss ja auch eben Dinge ertragen können. Das ist wichtig. Aber eben, das war schlimm für ihn. Und dann ist er weggegangen. Aber nicht, um zu sagen, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, sondern um zu sagen, mit dir will ich ganz viel zu tun haben und ich komme wieder, aber jetzt bin ich nicht da. Ich habe vor kurzem mit meiner Frau über diese Stelle gesprochen und sie hatte irgendwie Mühe mit dieser Reaktion von Schlomo. Einfach weggehen. Also da will ich jetzt nicht den Ehemännern sagen, nächstes Mal, wenn ihr euch nicht ganz willkommen fühlt, dann einfach weglaufen und vielleicht nach einem Tag erst wieder kommen. Nein, aber da war es jetzt richtig. Da war es jetzt richtig. Wir werden das gleich noch sehen. Aber die Botschaft war auch gleich da. Meine Liebe ist deswegen nicht gesunken. Und es ist ja so, fließende Myrrhe, das ist die teuerste Myrrhe. Myrrhe ist ja an sich schon wertvoll. Ich war, wenn man die von Jemen 1000 Kilometer südlich holen musste. Und das musste durch die saudische Wüste transportiert werden. Und die Myrrhe, die nicht ausgeflossen ist, weil man dem Baum einen Schnitt gemacht hat, sondern von selbst, das war die kostbarste, die höchste Qualität, die hat er hingetan. Ja, und das weckt noch mehr Sehnsucht. Und sie geht in die Stadt, aber es kommt ziemlich schief. Eben die Polizisten, Ich lese gleich weiter. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Ich rief ihn und er antwortete mir nicht. Es fand mich die Wächter, die in der Stadt umhergehen. Sie schlugen mich, verwundeten mich. Die Wächter der Mauern nahmen mir meinen Schleier weg. Das hebräische Wort hier ist nicht das gleiche Wort wie in Kapitel 4, Vers 1, wo es geht um die Schönheit des Schleiers von Sulamit, sondern hier ist es das Wort für einen Überwurf, mit dem sie auch so ihr Gesicht ein bisschen unkenntlich machte in der Nacht. Reißen ihr den Schleier weg. Wirklich, eines nach dem anderen geht schief. Aber dann wird beschrieben, wie sie plötzlich in Kontakt kommt, also das wäre ein zeitlicher Sprung drin, mit den jungen Mädchen von Jerusalem, die ihre Freundinnen sind. Die kommen immer wieder vor im Hohenlied, die Töchter Jerusalems. Das waren junge Frauen, die noch nicht verheiratet waren, aber die waren befreundet mit Sulamit. Und sie sagt ihnen, ihr Töchter Jerusalems, wenn ihr meinen Geliebten findet, dann sagt ihm bitte, ich bin krank vor Liebe. Ja, und jetzt machen wir hier mal eine Übertragung auf Israel. Vor 2000 Jahren kam der Herr Jesus. Er kam in das Seinige, sagt Johannes 1, Vers 11, und die Seinigen nahmen ihn nicht auf. Das war eine Enttäuschung für den Herrn. Die Masse des Volkes war nicht bereit. Und was waren so die Hinderungsgründe? Die Sache mit dem Sabbat. Immer wieder hat das Thema Sabbatruhe hat einen Konflikt ausgelöst zwischen dem Herrn und den Führern des Volkes. Die Auslegung über das Sabbatgebot war anders als die Auslegung des Messias, der das Sabbatgebot ja gegeben hatte am Sinai. Aber das gab einen Konflikt, das Thema Ruhe. Und sie sagt, jetzt habe ich so Ruhe und jetzt soll ich mein Kleid wieder anziehen. Geht doch nicht. Also über das Thema Ruhe hatten sie da nicht die gleiche Ansicht. Und dann sagt sie, und wenn ich jetzt wieder aufstehen muss, dann beschmutze ich meine Füße. Und das Thema von ritueller Reinheit, zum Beispiel, ob man die Hände waschen muss vor dem Essen und so weiter, Matthäus 15 macht das klar, das war ein ganz wichtiger Konfliktpunkt zwischen dem Herrn und den Führern Israels. Das waren ganz wichtige Konfliktpunkte, die dazu führten, dass sie sich sagten, das kann nicht der Messias sein, der das mit dem Sabbat so sieht und der das mit den Reinigungsgeboten, die uns die Ältesten eben so erklärt haben, nicht die Schrift, aber die Ältesten, die führenden Rabbiner, das geht nicht. Und nun sehen wir aber die Liebe des Bräutigams. Also mit Bräutigam meine ich hier den jung verheirateten Ehemann. Er zeigt seine Hand und erinnert uns das nicht an diesen ersten Tag der Woche, als die Jünger versammelt waren hinter verschlossenen Türen und der Herr erscheint in ihrer Mitte und er zeigt ihnen seine Hände mit den Wundmalen vom Kreuz. Da freuten sie sich, als sie den Herrn sahen. Ja, der Herr zeigt mit seiner Hand seine Liebe, wie er bereit war, Psalm 22, Vers 17 zu erfüllen, wo es heißt, von den Hunden, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Da wird die Kreuzung des Messias vorausgesagt, im Psalm 22. Und in Jesaja 49 sagt Gott zu Zion, ich habe dich in meine beiden Handflächen eingeschrieben. Und das Wort einschreiben ist das Wort Chakak, das heißt eingraben, zum Beispiel in Fels. Und das ist ein Hinweis auf die Nägelmale. Eingegraben in die Hände. Und nicht wahr? Es ist doch so, wenn wir eben geistlich so faul werden, wenn wir uns wieder damit beschäftigen, wie der Herr Jesus uns geliebt hat, und dass wir so wie Paulus sagen können, der Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das kann uns wieder ganz neu im Glauben befeuern und anspornen. Und Auch wenn wir sein Wort lesen, plötzlich wieder wirklich seine Stimme hören im Wort. Kol Dodi, Stimme meines Geliebten. Das kann unsere Herzen wieder ganz neu bewegen. Aber es kann dann sein, dass wir plötzlich den Eindruck haben, wo ist der Herr? Er ist gar nicht da. Haben wir schon zu tun gehabt mit Gläubigen, die uns sagten, ich habe mich vom Herrn verlassen gefühlt. Wo war der Herr, als ich dort in dieser Situation war? Wie kann man in einer solchen Situation Mut machen? Ich habe es mal so gemacht. Ich habe darauf hingewiesen auf 1. Mose 28. Jakob übernachtet in Bethel und am nächsten Morgen sagt er, fürwahr, Gott war an diesem Ort und ich wusste es nicht. Ja, das ist möglich, dass der Herr bei uns ist, ganz nahe, und wir empfinden es nicht. Unser Empfinden ist nicht objektiv, aber es kann wirklich zu Situationen führen im Glaubensleben, wo wir das Gefühl haben, wir sind vom Herrn verlassen. Und sie fühlt sich ganz allein. Und sie hat so Sehnsucht nach Gemeinschaft. Er kommt nicht. Sie ruft, Schlomo, Schlomo. Keine Antwort. Ajeka. Wo bist du? Das ist das gleiche Wort übrigens, das Gott benutzt im Garten Eden nach dem Sündenfall. Ajeka. Wo bist du? Der gute Hirte. Gleich nach dem Sündenfall ruft die verlorenen Schafe. Ja, sie ruft, er ist nicht da. Und dann geht sie weiter und wird noch geschlagen von der Polizei. Schleier weg! Schlimm, nicht wahr? Aber so ist das, sagt der Apostel Paulus in 2. Korinther 3. Auf dem Herzen Israels ist ein Schleier bis heute. Aber wenn Israel umkehrt zu dem Herrn, wird dieser Schleier weggenommen. Und wir mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, werden in sein Bild verwandelt. So steht das am Ende von 2. Korinther 3. Ich habe das mal sehr eindrücklich erlebt. Ich war im Judentum, Männer. Das Minimum ist, eine Kippa zu tragen. Das soll ausdrücken, über mir ist eine Autorität, Gott. Es ist keine Verschleierung, einfach eine Kippa, etwas auf dem Haupte haben. Ganz ähnlich wie in 1. Korinther 11 für die Frau. Etwas auf dem Haupte haben wird parallel gebraucht für die Bedeckung. Nicht eine Verhüllung, eine Bedeckung. Ein Zeichen, ich unterstelle mich der Autorität des Mannes. Im Judentum, ich unterstelle mich der Autorität Gottes. Aber beim ausdrücklichen Gebet nimmt man dann den Talit, den Gebetsmantel. Ich habe es mal erlebt. Unter dem Wilson-Bogen bei der Klagemauer. Das ist dieser Bogen von dem Aquädukt, wo der Jesus nach der Verurteilung zum Tod im Sanhedrin auf dem Tempelplatz hinausgeführt wurde über die Brücke zu Pontius Pilatus. Beim heutigen Jaffa-Tor war das Prätorium. Über diese Der erste Bogen von diesem Aquädukt, das ist der Wilson-Bogen, wo die Männer beten, bei der Klagemauer. Und da sah ich einen Mann unter dem Wilson-Bogen mit dem Talit, aber nicht nur so über den Kopf, sondern über dem Gesicht und über dem Herzen. Da habe ich gedacht, 2. Korinther 3. Bis zum heutigen Tag liegt eine Decke auf ihrem Herzen, auf ihrem Gesicht. Aber wenn sie umkehren, dann können sie den Herrn erkennen mit aufgedecktem Angesicht. Und wirklich, wenn man als Jude zum Glauben kommt, sich bekehrt, merkt man, wenn ich bete, muss ich kein Talit mehr tragen. Denn die Ordnung in der Gemeinde nach 1. Korinther 11 ist, wenn ein Mann betet oder weissagt, soll er keine Bedeckung haben. Das ist typisch Gemeinde für das himmlische Volk Gottes, diese Ordnung. Und ich habe das mal erlebt, im Süden von Australien war ich eingeladen in eine messianische Gemeinde, die sich sah als messianische Synagoge. Jetzt denkt ihr, wo geht der überall hin? Gut, und da habe ich sogar die Tora-Lesung gemacht am Schabbat. Also ich habe aus 5. Mose 1 die Lesung gemacht für den Sabbat. da einen Teil der Lesung gemacht und ich habe keine Kippa getragen. Da wäre ich gut angesehen gewesen, wenn ich eine Kippa genommen hätte. Noch besser mit einem Talit. Aber ich habe bewusst nicht gemacht. Nein, ich mache keinen Kompromiss. Also die Tora vorlesen, das kann ich. Aber die Kippa trage ich nicht. Denn wenn man den Messias erkannt hat, dann wird diese Decke weggenommen. Und da, weggenommen. Und wovon sind diese Wächter ein Bild? Nicht wahr? In Hesekiel 3 wird doch dem Propheten Hesekiel klar gemacht, dass Propheten sind Wächter, die auf dem Turm stehen und von Weitem prophetisch die Gefahren sehen und das Volk warnen müssen. Und diese Wächter entsprechen den Propheten, die Israel hinweisen. Das war falsch, den Messias abzulehnen. Und das Wort Gottes kann eben so scharfe Ermahnungen geben, wie die, das Wort Gottes kann manchmal so scharf sein wie eine Strafe, ja? Und darum dieses Bild hier. Und dann wird sie herausgefordert, ja, aber was bedeutet dir Salomo mehr als irgendein Ehemann bedeuten kann? Und dann führt sie aus. Und wenn wir Zeit hätten, das haben wir aber leider nicht, dann können wir jeden Punkt anschauen. Das sind so wunderbare Belehrungen über die Person und Herrlichkeit des Herrn Jesus. Und sie kommt wirklich zu einer Erkenntnis wie nie zuvor. Aber ich möchte noch gerne lesen aus Hosea 5. Damit wir dieses Bild gut verstehen. In Hosea 5, Vers 6 heißt es, mit ihrem Kleinvieh und mit ihren Rindern werden sie hingehen, um den Herrn zu suchen und werden ihn nicht finden. Er hat sich ihnen entzogen. Noch bis zum Jahr 70 hat man im Judentum Opfer gebracht im Tempel. Auch über die Kreuzigung hinaus, nochmals 38 Jahre, wurden Opfer dargebracht. Jeden Tag. Und man hat gemeint, man könne den Herrn so finden, aber man hat den Messias abgelehnt, als er in das Seinige kam. Und da ist schließlich der Messias weggegangen. Von dieser Erde weggegangen. Vom Ölberg hinweggegangen. Und jetzt lesen wir noch Vers 15 im gleichen Kapitel Hosea 5. Da hören wir auch die Stimme des Messias, wie er sagt, ich werde davongehen, an meinen Ort zurückkehren, bis sie sich schuldig bekennen und mein Angesicht suchen. In ihrer Bedrängnis werden sie mich eifrig suchen. So ist der Messias weggegangen von Israel. Seit 2000 Jahren bald ist er im Himmel. Und Israel ist durch schwere, schwere Wege geführt worden in der Geschichte, bis heute. Und die große Drangsal wird noch kommen. Aber in der großen Drangsal wird es zur großen Erweckung kommen. Dass sogar ein Drittel im Land, sagt Zacharia 13, Vers 8, ihn erkennen wird und sich dann so nach ihm sehnen wird. Und was wird das sein, wenn der Herr Jesus auf dem Ölberg zurückkommt am Ende der Drangsal? Und es heißt in Zacharia 12, Vers 10, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und in Zacharia 13, Vers 6 heißt es, und wenn er fragt, was sind das für Wunden in deinen Händen? So wird er sagen, das sind die Wunden, die mir geschlagen worden sind im Hause der, die mich lieben. Dieser Vers bezieht sich wirklich auf den Herrn Jesus dort. Das kann man sehr deutlich im hebräischen Text zeigen. Und der Herr Jesus wird seine Hände zeigen und sie werden fragen, was ist das? Und er wird erinnern, damals wurde ich abgelehnt. Aber jetzt liebt ihr mich. Aber ist es nicht eindrücklich, diese Illustration in Hohelied 5, die das zeigt und wie dann der Überrest eben den Herrn erkennen wird in einer Tiefe, die dem entspricht, wie Sulamit dann den König beschreibt. Mein Geliebter ist weiß und rot. und ausgezeichnet vor Zehntausenden. Und da weist sie hin auf seine Reinheit und Vollkommenheit, weiß, und sie weist hin auf sein Blut, das er gegeben hat zur Erlösung. Und sie weist darauf hin, es gibt niemanden, der mit dem Herrn Jesus zu vergleichen ist. Ja, ich übertrage es jetzt gleich, nicht wahr? So wie ich spreche. Ausgezeichnet vor Zehntausenden. Sein Haupt ist gediegenes, feines Gold. Und jetzt können wir da durchgehen bis zum Schluss des Kapitels. Einfach nur herrlich. All die Details, die sie an ihm sieht. Und in Vers 16 fasst sie zusammen. Und alles an ihm ist lieblich. Aber schön, sie sagt nicht einfach, alles an ihm ist lieblich. Sondern sie ist Detailist, nicht Grossist. Die Grossisten, die hantieren mit großen Mengen. Und geht es um Pauschalität. Aber der Detailist, dem geht es wirklich um das Detail. Und unsere Anbetung soll ja auch so sein, dass wir nicht einfach sagen, Herr, du bist wunderbar und danke für alles. Sondern der Herr möchte wissen, wofür wir dankbar sind. Und was wir an ihm an Herrlichkeiten gesehen haben. Es ist ganz so, wie Josef seinen Brüdern sagt, nachdem er sich zu erkennen gegeben hat. Dann sagt er, sie sollen eilig zu seinem Vater gehen ins Land Kanaan. Und sagt meinem Vater, erzählt meinem Vater alle meine Herrlichkeit in Ägypten. Und so ist Anbetung, wenn wir dem Vater erzählen all die Herrlichkeit, die wir in dem Herrn Jesus gesehen haben. Und das macht Sulamit hier in einer wunderbaren Weise. Sie kann sagen, alles in ihm ist lieblich, aber sie weiß auch, warum alles lieblich ist. Und so kann eben auch eine Zeit, wo wir innerlich so im Glauben müde geworden sind, schließlich dazu führen, dass ein ganz neuer Anfang, der noch schöner war, schöner sein wird, als was schon war, entstehen. Also jede Krise in unserem Glaubensleben ist eine Chance für einen noch schöneren Fortgang der Beziehung zu dem Herrn Jesus. Da will ich hier schließen.